Vielen Dank schon mal für die tolle Lieder, die ihr mitgebracht habt. So, und dann wollen wir jetzt zur Predigt kommen. Wie schon gesagt, heute zum Thema Entschleunigung, wozu? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade relativ viele und lange Termine und Entschleunigung wird mir, glaube ich, gut tun. Ist nur gerade schwer umzusetzen. Von daher stellt sich mir da eher die Wie-Frage, wie man sowas überhaupt hinkriegt. Heute soll es aber darum gehen, wozu? Und ich glaube, wenn man aber in unsere Welt guckt, ist das alles andere, als dass die sich gerade entschleunigt. Ich habe da gestern nochmal nachgelesen, das Wissen der Welt verdoppelt sich alle 5 bis 12 Jahre, also immer mehr, was irgendwo an Wissen da ist, wie weit man es sinnvoll einsetzen kann, ist die Frage. Lebenslanges Lernen ist gefragt und ich weiß nicht, ob ein oder andere von euch vielleicht auch so geht. Im Geschäft gibt es ständig neue Vorschriften, neue Regulatorik, alles wird noch komplizierter, alles wird noch kurzatmiger. Und die Halbwertszeit von so Wissen und von so Sachen, wie man was zu tun hat, wird eher kürzer als länger als irgendwie Beständigkeit eingekehrt. Auch diese neue Medien sind ja immer darauf ausgelegt, dass man eigentlich ständig erreichbar ist, ständig was tut und macht und ständig erreichbar ist. Also eigentlich alles nicht unbedingt auf Entschleunigung ausgelegt. Deswegen finde ich das Thema total spannend, was du mitgebracht hast, Tobias. Und ich glaube, es geht aber auch nicht um Entschleunigung als Selbstzweck, sondern wozu eigentlich. Und dazu hören wir jetzt dich und sind schon mal gespannt drauf, was du uns da für Gedanken mitgebracht hast.
Jetzt nehme ich gerade einfach das Mikro hier. Wer von euch fährt den Ski? Ja, doch einige, gell? In Süddeutschland, da hat es immer noch Skifahrer. Wir waren viele Jahre als Familie in Schladming. Das ist ja so ein ganz bekanntes Skigebiet eigentlich. Und da war ich unter anderem auch Skilehrer. Und wir hatten sehr, sehr viele Gäste aus Süddeutschland bei uns. Und da haben wir oft gemerkt, also die Süddeutschen, die können durch die Bank weg noch relativ gut Skifahren. Und wenn du jetzt mit so guten Skifahrern unterwegs bist, dann fragst du dich oft ja als Skilehrer, ja, was willst du denn überhaupt noch beibringen? Das Interessante war allerdings, wenn du die richtig guten Skifahrer mal in widrige Umstände hineingebracht hast, also zumindest zum Beispiel so Schlechtschneefahrten, also wo so Bruchharsch ist, also eine Kruste auf dem Schnee, wo man dann einbricht, oder auch in die Buckelpiste, oder gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dann hat man oft sehr schnell gemerkt, dass alles auseinanderfällt, was auf der Piste so schön und so elegant aussieht. Und letztendlich haben wir immer wieder gemerkt, auch mit den anderen Skilehrern zusammen, die Leute, die oft gut die Piste irgendwie runterkommen, das sind oft so Grunddinge, die einfach technisch nicht sauber sind. Jetzt ist aber die Frage, was machst du mit Skifahrern, die gut sind, die gerne wie schnell die Piste runterheizen? Was macht man mit denen, um denn solche Fehler aufzudecken? Ins Gelände wollten die alle gar nicht gehen, weil da haben sie gleich gemerkt, das ist echt zäh. Und ich habe mir oft überlegt, was wäre denn jetzt das Richtige da zu tun? Und weißt du, was das Richtige wäre? Weil meistens hat was zu tun mit fehlender Hüftknick, Innenlage und lauter solche Sachen. Das sind so ein paar Grunddinge oder Rücklage, Rückenlage, solche Sachen. Das sind immer die gleichen Dinge beim Skifahren. Aber wenn du so schnell unterwegs bist, dann nimmst du das gar nicht wahr. Also was man mit guten Skifahrern machen müsste eigentlich, damit man die wirklich verbessert, man müsste zurückgehen in den Pflug. Weiß nicht, wer von euch das kennt, das ist so, also wirklich Schneepflug, so ganz langsam irgendwelche kleinen Bögen aneinander rein und also total fad und langweilig. Das Interessante allerdings ist, beim Pflugfahren in der Skilehrerausbildung zum Beispiel sind wir 10 Tage lang nur Pflug gefahren, obwohl wir alle gute Skifahrer waren. Es war furchtbar anstrengend, aber beim langsamen Fahren, da erlebst du wirklich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wie ein Ski überhaupt gebaut ist und wie viel man profitieren kann, wenn man den Ski mal seine Arbeit machen lässt, anstatt dass man alles selber versucht zu machen. Die Realität war aber, mit den Skifahrern, die hatten da überhaupt keinen Bock drauf, weil die wollten einfach nur schnell unterwegs sein und Spaß haben. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Also dieses irgendwas langsamer machen oder entschleunigen oder mal Pausen machen, das finde ich total unattraktiv. Oder mal selber zu reflektieren oder vielleicht auch mal über Fehler nachzudenken. Ist ja viel leichter, einfach schnell drüber hinwegzuwischen, auch in Beziehungen, und einfach irgendwie weiterzumachen. Und dann wundert man sich manchmal, warum einem alles um die Ohren fliegt. Nun, ich hatte vor einem guten Jahr so einen Moment, da bin ich wirklich mal von 200 so runtergebremst worden auf 0. Ist mir noch nie so gegangen. Und zwar bin ich da auch bis spät nachts in die Nacht unterwegs gewesen, bin nach Hause gekommen, war leicht erkältet und habe gedacht, am nächsten Morgen schlafe ich mal ein bisschen länger und bin dann um 8 aufgestanden und bin nur auf die Toilette gegangen und bin da zusammengeklappt. Dann bin ich wieder aufgewacht, nach ein paar Minuten, meine Frau hat den Schlag gehört, ist dann gleich gekommen und hat gesagt, ja, da müssen wir gleich einen Krankenwagen rufen. Er hat gesagt, da brauchen wir doch keinen Krankenwagen. Bin wieder aufgestanden, mir ging es blendend. Und die hat ihn dann trotzdem schon alarmiert gehabt. Dann sind die gekommen, haben die EKG geschrieben und so weiter. Und dann haben gesagt, das ist komisch, sind irgendwelche Unregelmäßigkeiten, also sie würden mal noch einen Notarzt dazu holen. Ich habe gesagt, wir brauchen doch jetzt keinen Notarzt, ich habe so viele Termine, jetzt geht's weiter, das Leben. Und dann kam der Notarzt und hat gesagt, der Verdacht auf einen Herzinfarkt, sofort ins Krankenhaus. Bin mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren worden, war auch ein Erlebnis. Aber das war das erste Mal, dass ich irgendwie bewusst gezwungen wurde, eine Pause zu machen. Habe dann ganz viele Termine abgesagt und bei den ganzen Untersuchungen ist überhaupt nichts rausgekommen. Also bin kerngesund, keine Ahnung, was es war, konnten mir die Ärzte auch nicht sagen. Aber ich habe gemerkt, das, was mir am allerschwersten fällt im Leben, ist tatsächlich Pausen zu machen. Mir fällt es viel schwerer, ich brauche viel mehr Disziplin dazu, mal langsamer zu machen oder mal zu entschleunigen oder mal Pausen zu machen, als immer Vollgas zu geben. Und ich weiß nicht, was du für ein Menschentyp bist, aber ich glaube, in Süddeutschland geht es den meisten Menschen ähnlich. Da haben andere Kulturen weniger Probleme damit. Aber wir in Süddeutschland immer ratzfatz und zack, zack und geschwind und was weiß ich was alles. Wie du das schon gesagt hast, wir leben ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Das ist wirklich interessant, auch wenn man das mal nachschaut, wie haben sich denn in den letzten 10, 20, 30 Jahren, wie hat sich denn unsere Welt verändert? Man muss sich mal vorstellen, vor der Industrialisierung, also das ist noch gar nicht so lang her, auch wenn wir uns das gar nicht mal anders vorstellen können, da hat ein Mensch ungefähr 5.000 bis 10.000 Worte gesprochen oder gehört am Tag. Mittlerweile sind es weit über 50.000. Das ist irre. Aber weil wir halt da drin leben, wir nehmen das gar nicht wahr, dass das so viel schneller und mehr geworden ist. Oder du hast es schon erwähnt, technische Geräte. Kaum hast du das eine, schon ist es wieder veraltet. Das Interessante ist, früher musstest du ein Buch lesen, um irgendwie in ein Thema einzusteigen und da in die Tiefe reinzukommen, um mehr darüber zu wissen und so weiter. Man, wer hält denn das noch aus? Ein ganzes Buch lesen, um irgendein Thema zu verstehen. Also selbst Google ist ja mittlerweile schon zu langsam, bis man da noch umeinander klickt, da kann man gleich ChatGPT fragen oder irgendeine KI. Und jetzt treffen wir auch noch über 20.000 Entscheidungen am Tag und die meisten sind unbewusst. Weißt du, wie viele das pro Minute sind? Ich habe es mal ausgerechnet, es sind 13,9 Entscheidungen pro Minute, die jeder von uns trifft. Egal, ob du was arbeitest oder nicht. Die meisten passieren unterbewusst. Es sind nicht bewusste Entscheidungen, so stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf. Es sind ganz viele Dinge, die laufen einfach ab. Und auch das hat sich unglaublich gesteigert, wie viele Entscheidungen wir treffen am Tag. Und deswegen ist die Frage, wozu ist es so hilfreich, immer wieder mal langsamer zu machen, zu entschleunigen? Und ich glaube, gerade in Bezug auf das, was im Unterbewusstsein in uns Menschen abläuft, ist es wichtiger denn je, mal solche Pausen zu machen oder sich mal rauszunehmen. Ich lese euch mal was vor aus dem Wort Gottes. Ich finde es total faszinierend, was da alles drinsteht. Bis ich so knapp 20 Jahre alt war, konnte ich mit dem Thema nicht viel anfangen. Aber je älter ich werde, desto faszinierender finde ich das Wort Gottes. Und ich lese euch da einfach mal einen Satz vor aus dem 5. Buch Mose. Im 5. Buch Mose, im Kapitel 30, das sagt Gott mal zu den Menschen. Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich stelle dich heute vor die Entscheidung, also hat was mit Entscheidungen zu tun. Und dann sagt Gott, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und dann ermutigt Gott uns zu folgenden. Er sagt, wähle das Leben, damit ihr lebt, du und deine Nachkommen. Also Gott sagt, es liegen verschiedene Optionen vor dir aus und du hast die freie Wahl, Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, die meisten Entscheidungen treffen wir im Unterbewusstsein. Und jetzt ist eine gute Frage, welche Entscheidungen im Leben führen denn zum Leben, auch längerfristig, nicht nur für mich selber, sondern auch noch für die nächste Generation, und welche Entscheidungen führen zum Tod? Und Tod steht hier nicht unbedingt nur für Todumfallen, sondern der Tod in der Bibel hat auch was zu tun mit kaputten Beziehungen. Beziehungsende, das ist auch Tod in der Bibel. Und die Tatsache ist ganz einfach die, das ist wie bei den Computern, das, was du reinfütterst, das kommt raus. Die KI kann dir nur das sagen, was sie gefüttert bekommt. Und genauso ist es bei uns im Leben mit unserem Hirn, mit unserem Herz und mit den Entscheidungen, die wir treffen. Ich habe das vorher so erzählt, wir machen ja so eine Arbeit mit sozial benachteiligten, straffällig gewordenen Jugendlichen. Und weißt du, wir fragen uns manchmal, oder manche Leute fragen sich, ja, warum sind die denn so, wie sie sind? Aber das ist ganz einfach zu erklären. Wenn du dich nur mit Müll fütterst, dann kommt meistens auch Müll raus. Dagegen, wenn du dich mit guten Dingen fütterst, auch dein Unterbewusstsein, das führt in eine andere Richtung. Und nochmal ganz ehrlich, wenn du mal überlegst, dein Medienkonsum, mein Medienkonsum, wie viel von dem, was wir konsumieren, ist denn Content, Inhalt, der uns zum Leben führt und bringt? Ich meine, im besten Fall ist ja ganz viel Inhalt inhaltslos. Also, wir haben ja 5 Kinder, die sind im Sportverein, die sind im Musikverein, die sind alles Mögliche und überall hast du WhatsApp-Gruppen. Du musst einmal die Chatverläufe durchlesen, wenn dann 30 Eltern da drin sind und zu jedem Thema muss jeder was sagen. Das ist gigantisch. Also, das sind ja alles Dinge, bum, bum, bum. Selbst wenn wir das gar nicht bewusst lesen, sondern nur so geschwind überfliegen oder runterscrollen. Das macht ja was mit uns. Wir füttern uns ständig mit irgendwas. Und die Frage ist, was führt für mich und für die nächste Generation, für meine Nachkommen zum Leben und was führt zum Tod? Tatsache ist, ich glaube, wir leben oft am Leben vorbei. Wir sind teilweise so schnell unterwegs in unserem Alltag, selbst vielleicht sogar in all den christlichen Dingen, in die wir involviert sind. Ich sage immer, es gab noch nie eine Generation, die so viele Möglichkeiten hat, christlichen Content zu konsumieren. Es gibt ja manche Leute, die hören schon 3 Predigten am Tag auf dem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Dann den ganzen Tag die Stöpsel drin und irgendwelche Worship-Songs. Aber die Frage ist ja, wo führt das hin? Eigentlich müssen wir ja viel, viel geistlicher leben als alle Menschen vor uns. Und irgendwie ist ja trotzdem nicht so. Die Frage ist, was führt zum Leben? Hier und jetzt und in Bezug auf die Ewigkeit. Und ich finde es so genial, da gibt es ein Gebet, steht glaube ich sogar bei euch auch im evangelischen Liederbuch drinne. Da hat mal einer gebetet, Herr, schenk Erweckung und fang bei mir damit an. Ich glaube, das ist immer die Wurzel. Wir wollen immer Erweckung irgendwo. Aber eigentlich fängt es ja immer bei dir und bei mir persönlich an. Und ein Bibelvers, den ich heute mal mit euch teilen will, wo Jesus Christus mal persönlich spricht, das ist ein Vers, der hat mich jetzt in den letzten Monaten immer wieder neu begleitet und irgendwie angesprochen und nachdenklich gemacht. Ich lese den jetzt mal aus der Basisbibel, da ist es ein bisschen anders beschrieben. Ich mache das gerade, ich lese einmal oder versuche einmal im Jahr durch die Bibel durchzulesen und nehme jedes Jahr eine andere Bibelübersetzung. Finde ich total spannend und faszinierend, weil einem Dinge oft ganz neu auffallen, wenn es mal anders vom Wortlaut her gemacht ist. Und in der Basisbibel, da bin ich eben dieses Jahr unterwegs drin, lese ich euch mal einen Vers vor. Und zwar Markus Kapitel 8, Vers 35. Da sagt Jesus Christus, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und dann steht in der Basisbibel drin, wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. In anderen Bibelübersetzungen steht es mehr oder weniger so drin, wer aber sein Leben in mir und im Evangelium verliert, der wird es gewinnen oder erretten. Das ist ein faszinierender Vers, weil da sind krasse Aussagen drin. Jesus war echt ein krasser Typ. Der passt auch überhaupt nicht in unsere Gesellschaft mehr rein, wo jeder seine eigene Meinung hat und alles ist eben oder gleichbürtig und so weiter. Jesus hat immer so Hardcore-Aussagen gemacht und er hat zum Beispiel gesagt, wer versucht, sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Und retten und verlieren hier, das hat ganz unterschiedliche Dimensionen, je nachdem, wo ein Mensch da gerade steht. Jesus hat damals, kann man nachlesen, in dieser Bibelpassage zu so einer Menschenmasse gesprochen. Also so ähnlich wie heute Morgen, da saßen Junge dabei, Alte dabei, manche, die sind vielleicht aus Tradition dahin gekommen, manche sind einfach bewusst dahin gekommen, manche sind vielleicht einfach mitgeschleppt worden und wollten das mal erleben, was da abgeht. Lauter unterschiedliche Menschen. Und in dieser Menschenmasse von Jesus, da waren definitiv Menschen drin, die haben noch gar nicht so angefangen zu verstehen, wer ist denn überhaupt Jesus Christus? Und zu diesen Menschen sagt Jesus Christus, wer versucht, sein Leben selber zu retten, der wird es verlieren. Wer versucht, aus eigener Kraft, mit eigener Anstrengung, Errettung zu bekommen, in Bezug auf Gott, in Bezug auf die Ewigkeit, der wird leer ausgehen, hat Jesus Christus damals gesagt. Und das ist ja so ein Paradox, weil wir sind in allem, was wir tun und machen, darauf gepolt, je mehr ich tue, desto mehr kommt dabei raus. Also genauso für die Leute damals war das irgendwie komisch, diese Botschaft, wie auch für uns heute. Das ist schwierig. Nichts tun. Aber genau das gilt heute immer noch, diese Worte von Jesus Christus. Sein Leben zu verlieren, bedeutet einfach, sein Leben auf das zu bauen, was Jesus Christus sagt. Und er sagt, der, der das tut, der wird es gewinnen. Der, der das in Anspruch nimmt, was Jesus Christus uns zur Verfügung stellt, der wird sein Leben retten. Für die Ewigkeit. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und du weißt noch gar nicht, wer Jesus Christus für dich persönlich überhaupt ist. Es ist mal gut, darüber nachzudenken, über dieses Statement von Jesus. Wer versucht, sein Leben selber zu machen, zu retten, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert in ihm, der wird es gewinnen. Aber vielleicht bist du jetzt auch jemand, der eher so unterwegs ist wie ich. Mein Bestreben ist es wirklich, mit diesem Jesus verbunden durch den Alltag zu gehen. Was bedeutet es jetzt, verloren zu sein, obwohl man ja eigentlich gerettet ist? Nun, ich glaube, es ist tatsächlich möglich, auch als Christ, als Kind Gottes, total verloren durch den Alltag zu gehen, obwohl man in Bezug auf die Ewigkeit gerettet ist durch Jesus Christus. Letztendlich ist ja die Frage, was hat denn überhaupt Bestand im Leben? Und ich lese da mal einen Satz vor vom Apostel Paulus. Der Paulus war ja auch so ein Extremer. Der hat zum Beispiel mal gesagt im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 2, wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Also Paulus hat gesagt, kümmert euch um das, was tatsächlich unvergänglich ist und dreht euch nicht so viel um das, was im Fingerzeig verrinnt. Die Frage ist, was bedeutet es für einen Jesus-Nachfolger, nicht total verloren durch den Alltag zu gehen, obwohl man in Bezug auf das ewige Leben errettet ist. Nun, anhand von Jesus dreht sich es immer um zwei Dinge. Das eine, was er sagt, ist, verlier dich in mir. Sich in Jesus verlieren. Und das zweite, was Jesus sagt, ist, sich im Evangelium verlieren. Was bedeutet das erste, sich in Jesus zu verlieren? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, weil es gibt keinen Grund, sich in Jesus zu verlieren, außer wenn man sich zum Beispiel am Sonntagmorgen mal Zeit nimmt, in Gottesdienst zu gehen. Was in deinem Alltag ermutigt dich dazu, dich mal in Jesus zu verlieren. Und die Frage ist, wie geht das überhaupt? Wie macht man das? In der Bibel können wir mal lesen, im Psalm 46, Vers 11, tut nichts und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, der Luther hat geschrieben, werdet still. Aber das hebräische Wort heißt tatsächlich, tut nichts. Und ich glaube, das Schwierigste für uns ist es, mal nichts zu tun. Wann hast du das letzte Mal nichts getan? Und mit nichts meine ich nicht, irgendwie da hocken und irgendwie dich mit irgendwelchen Content oder Musik oder was auch immer konsumieren, sondern einfach nichts. Ich glaube, das ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt, zu entschleunigen. Jesus ruft uns auf, uns in ihm zu verlieren, weil er selber sagt ja von sich, dass er das Leben ist. Das heißt, wenn ich lernen will und entdecken will, was bedeutet es, lebendig zu sein, Entscheidungen zu treffen, die zum Leben führen, zum Leben für mich selber, aber auch mein Umfeld und vor allem auch die nächste Generation, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei, sich in Jesus zu verlieren, ihn zu erkennen. Jesus sagt zum Beispiel mal in Johannes 15, Vers 5, dass er der Weinstock ist und wir die Reben sind. Ich komme ja aus Hohenlohe. Das ist ja alles Weinberge bei uns und das ist total logisch. Also wenn die Rebe, also wenn die Reben nicht am Weinstock angedockt sind, dann werden die sich nicht entfalten, dann bringen die keine Frucht. Und das ist ja das Bild, das Jesus Christus nimmt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das heißt in einer ganz engen Verbindung, der bringt viel Frucht. Das führt zum Leben. Deswegen eine Sache, die unglaublich wichtig ist in Bezug auf das Thema, wozu überhaupt entschleunigen ist, ist ganz einfach die Tatsache, wie machen wir das im Alltag, in Jesus bleiben und mit dem Bewusstsein durch den Alltag gehen, ja, er lebt ja in mir. Ich bin ganz eng verbunden mit diesem auferstandenen, lebendigen Christus. Also das ist das Erste, was Jesus sagt. Ein Mensch, der sein Leben in ihm verliert, der bleibt bewahrt davor, total verloren irgendwie durch den Alltag zu laufen. Und dann sagt er aber auch noch, wer sein Leben im Evangelium verliert. Nun, was bedeutet das? Das ist eigentlich relativ einfach. Es hängt eng zusammen mit diesem, sich in Jesus zu verlieren. Weil je mehr du dich in etwas verlierst, desto mehr wird ja das Bestandteil von dir. Es ist ja total interessant, wenn Leute lang verheiratet sind und man hat sich viel drin verloren, die andere Person besser kennenzulernen und immer wieder neu zu entdecken und zu lieben und was weiß ich was alles, da spiegeln sich viele Dinge von der Person im eigenen Leben wieder. Wenn du dich zum Beispiel in irgendeiner Fernsehserie verlierst, das prägt dich auch, das kommt irgendwo irgendwann wieder raus. Wenn du dich in irgendeinem Computerspiel drin verlierst, ist genau das Gleiche. Und wenn sich ein Mensch in Jesus, ja, da zeigen schon die Leute aufeinander hier vorne, gell? Also ihr wisst schon, wovon ich spreche. Aber wenn du dich in Jesus verlierst, weißt du, was da passiert? Da werden seine Herzensanliegen immer mehr meine Herzensanliegen. Ganz automatisch. Deswegen schauen Eltern von Teenagern immer drauf, mit welchen anderen Teenagern sind meine Kinder unterwegs. Weil Gemeinschaft prägt. Und wenn ich mich in Jesus verliere, wird sein Herzensanliegen immer mehr zu meinem werden. Und das ist das Evangelium. Jesus Christus ist das Evangelium. Das ist sein Herzschlag. Dass Menschen von ihm hören, ihn entdecken und gerettet werden. Hier und jetzt und in der Ewigkeit. Ich habe das vorher kurz angesprochen, dieses digitale Ding, in das wir da involviert sind, Creedle. Wir haben das deswegen Creedle genannt, weil Creed, Englisch, heißt Glaubensbekenntnis. Und die Basis für das, was wir da machen, ist ganz einfach das Glaubensbekenntnis. Und die da drauf stehen, auf diesem Glaubensbekenntnis, die können mitmachen. Aber die älteren Leute, die sagen ja nicht Creedle, sondern die lesen Kredle. Da habe ich gesagt, dann hört sich zumindest ein bisschen schwäbisch an. Aber von diesem Creedle eben waren wir letztes Jahr im September in Südkorea. Da haben die uns eingeladen auf so einen Kongress. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, die Lausanner Bewegung. Sagt euch das was? Habt ihr schon mal gehört? Das ist so ein Gremium, könnte man sagen. Das hat damals der Billy Graham, ein ganz bekannter Evangelist, hat es angefangen, um zu überlegen mit den ganzen Leitern von der ganzen Welt, wie können wir die Menschen besser mit dem Evangelium erreichen. Und die machen alle 10 bis 15 Jahre so einen Kongress, wenn sich eben viel gesellschaftlich verändert hat. Und letztes Jahr war dieser Kongress eben in Südkorea und da haben die uns dazu eingeladen, als Creedle, um uns da vorzustellen. Und das Interessante war, der CEO ist, also der Chef von dem Ding, der hat zum Anfang in der Öffnungsrede ein Statement rausgehauen, das ist bei mir hängen geblieben. Der hat gesagt, wir Christen waren noch nie schlechter darin, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, als heute. Und wir werden jedes Jahr schlechter. Und dann hat er gesagt, das ist ganz einfach deswegen, die Weltbevölkerung wächst schneller, als wir sie überhaupt mit dem Evangelium erreichen können. Und dann haben die so einen Bericht rausgebracht, das ist ein wissenschaftlicher Bericht aus den letzten 10 Jahren, sind 600 Seiten, ist echt furchtbar anstrengend zu lesen, aber stehen viele interessante Dinge drin. Zum Beispiel sagt dieser Bericht, ja, Christen reden über Jesus, allerdings sind ihnen viele andere Aktivitäten rund um den christlichen Glauben viel wichtiger, sagt dieser wissenschaftliche Bericht. Und der schaut Christen weltweit jetzt einfach mal an. Was der auch sagt, der Bericht ist, nur 10-20% aller Christen weltweit reden über Jesus. Das muss man sich mal vorstellen. Nur 15-20%. Dann sagen die auch, 35-40% reden nie über ihren Glauben. Dieser Bericht sagt zum Beispiel auch, dass wir Christen weltweit 53 Billionen US-Dollar verdienen, also eine unglaublich große Summe. Dann sagen sie aber, wir Christen spenden weltweit 1,7% für christliche Zwecke. Also von diesen 53 Billionen, die wir weltweit verdienen, spenden wir 1,7% für christliche Zwecke. Und dann schlüsseln sie das ein bisschen auf und sie sagen, in der westlichen Welt zum Beispiel, also bei uns, sind diese Prozente, die gespendet werden, überwiegend für Kirchengebäude und Gehälter von Christen, die Christen erreichen. Das ist das, was sie festgestellt haben. Und dann schlüsseln sie auf, wie viel Geld von dem, was gespendet wird weltweit, fließt in Mission und Evangelisation. Was schätzt ihr, wie viel ist das? Also offensichtlich ist weniger als 1,7%. 0,1. Super. Das ist schon richtig gut. Also es sind 0,098%. Also wir Christen, wir sagen, wir wünschen uns, dass Jesus durch uns sichtbar wird. Wir wünschen uns, dass seine Herzensanliegen meine Herzensanliegen werden. Aber oft spricht unser Leben eine ganz andere Sprache. Was mir immer bewusster wird, je älter ich werde, und ich bin ja auch schon ganz schön alt, bin schon 45. Alles, was ich tue, alles, was ich erarbeite, alles, was ich erreiche, das wird alles vergehen. Die ganzen Träume von uns Menschen enden irgendwann auf der Müllhalde. Jeder Einzelne. Keiner kann irgendwas mitnehmen in die Ewigkeit. Außer eins. Andere Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, dass ich dazu neige, mich immer wieder in Dingen zu verlieren, die in Bezug auf das große Ganze, Gottes Perspektive vom Leben und die Ewigkeit völlig irrelevant sind. Obwohl sie keine schlechten Dinge sind. Man ist oft so auf der Überholspur unterwegs, auch im christlichen Bereich, dass man sich in Dingen verliert, die letztendlich in Bezug auf die Ewigkeit, in Bezug auf Lebensstiften hier und heute und für die nächste Generation wenig Relevanz haben. Und deswegen, es ist ja meine Entscheidung, immer wieder neu, jeden Moment des Lebens eigentlich, in was oder in wem verliere ich mich? Und ich finde es so faszinierend, dass Jesus sagt, verliere dich in mir und in meiner Botschaft. Das führt zum Leben. Die Frage ist, wozu ist klar, was letztendlich mehr gibt, wozu soll man entschleunigen? Weil Jesus eine ganz andere Perspektive hat vom Leben als du und ich oft im Alltag. Und außer wenn wir uns immer wieder ausrichten auf diese Perspektive, laufen wir in unserem Hamsterrad und merken gar nicht, dass das Hamsterrad gar kein Fortbewegungsmittel ist. Und deswegen ist es so wichtig, ab und zu mal bewusst auszusteigen, um sich auszurichten auf das, worum es eigentlich geht, anhand von dem, was Jesus Christus sagt. Die Frage ist ja aber auch, wie macht man denn sowas? Und vielleicht, wir haben ja nachher noch so Kirchencafé, gell? Da können wir uns ja ein bisschen austauschen drüber. Wie machen wir das im Alltag? Sich in Jesus zu verlieren? Haben wir das schon mal überlebt? Wenn ich mich in ihm verliere, wird automatisch sein Herzensanliegen immer mehr mein Herzensanliegen? Und entschleunigen überhaupt? Wie funktioniert denn das? Gell, da könnt ihr Jungen ruhig mal, fragt mal die Älteren. Und ich kann euch sagen, die haben oft auch keine guten Antworten. Gerade wenn es um das Entschleunigen geht. Die sagen ja oft zu den Jungen, ja auf, jetzt gebt mal ein bisschen Gas, jetzt mach mal ein bisschen mehr und so weiter. Ich sage euch einfach mal ein paar Dinge, die ich immer wieder bewusst in mein Leben einbaue, obwohl sie meinem Naturell total widerstreben. Zum Beispiel gehe ich manchmal bewusst, also spazieren würde ich vielleicht nicht nennen, aber ich laufe bewusst zum Büro, anstatt mit dem Auto zu fahren. Das ist nur kurze Strecke, aber ich merke, das ist was ganz anderes, wie wenn ich schnell jetzt dahin fahre. Das kostet mich dann eine Viertelstunde, aber ich merke, die Zeit ist oft total wertvoll, anstatt einfach alles immer nur schnell und möglichst effektiv zu gestalten. Oder einfach mal nicht erreichbar zu sein. Das Smartphone einfach mal auszuschalten und weißt was? Eigentlich ändert es nichts groß. Ich habe es eigentlich noch nie bereut. Oder beim Joggen gehen, also ich gehe manchmal gern joggen, da bei uns in den Weinbergen ist es wunderschön und da hat es immer wieder so Bänkle. Ich habe mich noch nie auf so eine Bank gesetzt. Aber das mache ich mittlerweile immer wieder mal, das ist nicht jedes Mal, aber ab und zu mache ich das. Ich setze mich bewusst auf eine Bank und schaue einfach mal um mich rum. Total faszinierend. Da nimmt man Dinge wahr, die, keine Ahnung, da ist man so schnell immer dran vorbeigerannt. Oder was ich auch mache, und das fällt mir immer wieder schwer, ist, ich nehme mir tatsächlich eine ganze Woche im Jahr, wo ich mich komplett rausnehme an allem und ich nenne das stille Tage. Da gehe ich in so Kloster Triefenstein, vielleicht kennt es der eine oder andere, und da mache ich nichts, außer nichts tun. Und weißt du was, das ist brutal schwer. Dann nehme ich nichts mit außer Bibel und einen Block und einen Stift. Und dann sage ich einfach, Gott, jetzt bin ich hier. Wenn du was zu sagen hast, dann sage mal. Und ich merke, bei mir braucht es oft etliche Tage, bevor es nicht so laut ist da oben drin, dass ich überhaupt mal empfänglich werde für das, was Gott mir zu sagen hat. Und oft bin ich am Ende von diesen Tagen schon nach Hause gekommen und habe gedacht, ja, das war eigentlich völlig für die Katz jetzt. Da war nichts, wo ich gedacht habe, boah, das hat jetzt mein ganzes Leben verändert, das war jetzt so ein geistlicher, was weiß ich was, Riesending. Aber wenn ich heute zurückschaue, ganz viele grundlegende Gedanken und Dinge in meinem Leben sind in diesen stillen Tagen entstanden. Total verrückt. Auch wenn diese Tage oft völlig unspektakulär sind. Und deswegen, immer wieder muss man einfach mal raus, egal wie man das macht, aus dem Hamsterrad. Damit man mal von außen drauf schauen kann und sich ehrlich fragen kann, führen meine Entscheidungen zum Leben? Hier und jetzt, aber auch in Bezug auf die Ewigkeit.
Vielleicht auch mal, habe ich diese wichtigste Entscheidung, mich in Jesus zu verlieren, mich ihm anzuvertrauen, habe ich die überhaupt schon getroffen? Bin ich mir sicher, dass wenn ich heute sterbe, dass ich in der Ewigkeit bin bei Gott? Aber auch immer wieder ganz neu die Entscheidung, wie setze ich Prioritäten in Bezug auf das, was ewiglich tatsächlich zählt? Ich habe keine Ahnung, wie du unterwegs bist, aber für mich ist es eins der herausforderndsten Themen, zu entschleunigen. Ich weiß genau, wozu es dient. Und trotzdem fällt es mir immer wieder schwer. Und ich glaube, da ist keiner besser und keiner schlechter von uns, da versagen wir alle gleich gut drin. Und deswegen ist vielleicht gut, sich auch mal ehrlich darüber auszutauschen. Und dazu will ich nachher einladen. Tauscht euch doch mal aus drüber. Wie machst du das? Machst du es überhaupt? Wenn ja, was macht es oder was hast du da drin entdeckt in dem Entschleunigen? Gott lädt uns auf jeden Fall immer wieder dazu ein. Und deswegen finde ich es total super, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst bist. Singen wir noch gemeinsam ein Lied. Du kannst das Lied aber auch einfach dazu nutzen, mal drüber nachzudenken, über das Thema Entschleunigung. Wozu?